Sicht der Dinge.
Und wie siehst du das? Wir sind
Julia
und Katharina.
Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen.
Und dazu sprechen wir über diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen.
Ja, und heute haben wir wieder ein emotionales Thema und doch ein, glaube ich, sehr prägendes Thema. Daher nochmal an alle raus, hier unsere Triggerwarnung. Bitte liest die Beschreibung der Folge durch, da es ein doch wirklich sehr emotionales Thema ist. Und dann schaut weiter. Und heute haben wir eine kleine Premiere, wie jedes Mal gefühlt. Aber wir haben heute zwei Gäste hier. Mögt ihr euch einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Silvia und ich begleite meinen Freund Sascha, der ja eine wirklich dramatische Geschichte in seinem Leben erlebt hat.
Genau, und ich bin Sascha und das ist meine Story. Ich bin Anfang der Nullerjahre aus einer Laune heraus, ich war zu dem Zeitpunkt vom Beruf Sohn nach Berlin gezogen. Ich hatte immer viel Geld in der Hand durch das Elternhaus und hatte einfach Lust, mal woanders zu leben. Ursprünglich komme ich aus Hamburg und bin halt nach Berlin gezogen, habe über Freunde da eine WG gefunden. Und kurze Zeit, nachdem ich da hingezogen bin, habe ich durch meinen einen Mitbewohner eine Frau kennengelernt, die auf einmal in unserer Wohnung stand und offensichtlich mich ganz dringend kennenlernen wollte. Das war irgendwie eine Freundin von dem Mitbewohner und trat die einfach in mein Leben rein und ich fand die halt, ziemlich komisch, weder attraktiv noch sonst irgendwas, das war überhaupt nicht mein Typ Mensch. Und die tauchte halt immer mehr auf in unserem Dasein, in unserem Leben und fing ziemlich komisch an, an mir rumzuoperieren, weil sie mich unbedingt kennenlernen wollte, mich unbedingt abschleppen wollte, mit mir ins Bett gehen wollte und ich hatte da eigentlich überhaupt keine Lust zu. Und das zog sich über einen längeren Zeitraum hin und irgendwann hatte sie mich halt so weit und ich hatte halt ein paar Mal mit der Sex und war halt nie toll und ja, es ist halt,
wenn darf man auch sagen.
Darf man sagen, die war, ich fand sie halt nicht attraktiv, aber die war halt immer wieder da, hat immer wieder an mir rumoperiert und irgendwann war ich halt auch nur Mann und bin dann halt mit ihr. Ich habe es zugelassen, ich bin dann halt mit ihr in die Kiste gesprungen irgendwie. Hab's einfach gemacht und hatte dann. Weiß nicht, über einen Zeitraum von einem Jahr hatte ich ja so ein bisschen freundschaftlichen Kontakt zu ihr. In der Zeit also hatten wir, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Mal Sex so und irgendwann war es mir halt zu doof und ich wollte nicht mehr. Die hat aber trotzdem immer weiter an mir rumoperiert und es wirkte halt irgendwann extrem komisch und ich habe halt den Kontakt dann abgebrochen. Und irgendwann so 1,5 Jahre später tauchte sie halt plötzlich wieder auf, als wir auf eine Party fahren wollten, wo ich als DJ gespielt habe. Das war in auf Rügen, glaube ich, genau. Da bin ich mit meinem Mitbewohner hingefahren und er fragte kurz vorher an, wollen wir Alexandra nicht auch mitnehmen? So, und ich sagte, nee, die nervt mich irgendwie, ich habe keinen Bock auf diese Frau, was soll mit ihr mitnehmen? Und hat er an mir rumoperiert oder hat mich versucht zu überreden, dass wir sie mitnehmen. Das habe ich dann irgendwann genervt dann zugelassen und gesagt, ja okay, lass uns sie mitnehmen und sind weiter auf diese Party gefahren. Ich habe da gespielt, habe ziemlich viel Alkohol getrunken und eigentlich war ich sternhagelvoll so. Und Gig war vorbei und ich war ziemlich kaputt und die Erinnerung ab dem Zeitpunkt, die ich dann halt noch daran habe, ist, dass ich mit dieser besagten Alexandra halt in meinem Auto irgendwie Sex hatte. So. Das waren so Momentaufnahmen, die ich dann noch halt mitgekriegt habe.
Den du aber nicht wolltest.
Den ich nicht wollte, ich wusste davon. Also aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Zu dem Zeitpunkt war ich halt sowieso durch mit dieser Frau. Ich wollte nichts von ihr. Ich wollte auch keinen Sex mit ihr und wollte auch an dem Abend keinen Sex mit ihr. Und der hat aber irgendwie stattgefunden, so auf Basis meines Alkoholkonsums, beziehungsweise meines, weil ich halt so betrunken war. So, und nächsten Tag sind wir dann wieder nach Hause gefahren, also nach Hause Berlin von Rügen. Und ich bin dann halt ein paar Tage später in Urlaub gefahren. Und die Story war für mich halt so aus der Welt. Ich habe dann nicht mehr dran gedacht. Und irgendwie 3 Monate später klingelt halt mein Telefon. Ja, hier ist Alexandra, ich bin schwanger. Und ich so, wie, was bist du? Ja, von dir. Wir hatten noch da auf dieser Party Sex. Und ich so, was hatten wir? Also zu dem Zeitpunkt hatte ich es auch, also weiß nicht, ob ich es vergessen hatte oder weil das halt im Rahmen dieses Alkoholkonsums stattgefunden hat, wusste ich davon gar nichts mehr und ich war halt total geschockt und habe sie gesagt, ja, ich will kein Kind mit dir haben. Ich finde das jetzt total komisch und wenn du das unbedingt haben willst, dann musst du das bekommen, aber ich will damit wirklich nichts zu tun haben und habe da den Hörer aufgeknallt. So, dann habe ich halt 6 Monate lang von ihr nichts mehr gehört und irgendwann war das Kind dann offensichtlich da. Dann klingelte wieder mein Telefon, Sascha, du hast eine Tochter gekriegt. So, und ich so, toll, ja, das ist schön, aber keine Ahnung, ich habe dir schon gesagt, ich will kein Kind und ich habe noch ein anderes Kind, was ich vorher mit einer anderen Frau gekriegt habe. Und für mich kam das halt absolut gar nicht mehr in Frage, weil ich mir das auch finanziell überhaupt nicht leisten konnte zu dem Zeitpunkt mehr. Und
genau, man muss auch dazu noch sagen, diese Frau hatte auch schon 2 Kinder von 2 verschiedenen Männern.
Da sollten wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie ich überhaupt rausgekriegt
habe. Das große Ganze erschließt sich ja dann eben auch.
Erschließt sich daraus, ja. Gut, dann können wir vielleicht da nochmal, können wir da ansetzen irgendwie. Sie hatte vorher schon 2 Kinder und wie sie mir in Mails später berichtet hat, war ihr großes Ziel, immer 4 Kinder zu kriegen. Sie wollte sich selbst so eine Familie aufbauen oder zusammenbauen. Sie hatte offensichtlich auch eine schwierige Kindheit, wie sie mir irgendwann mal erzählt hat, und hatte auch ein schwieriges Elternhaus und wollte sich eine eigene Familie zusammenbauen. Und dafür wollte sie halt 4 Kinder haben. Und meins war jetzt das 3. Und das 4. wollte sie irgendwann auch noch von mir haben. Irgendwann kam sie mal mit dem Kind an bei mir, als ich wieder nach Hamburg gezogen bin. Und meinte, sie wolle jetzt noch eins von mir. Dann war ich halt richtig geschockt irgendwie.
Also Moment, nach dieser ganzen Situation und auch dem mit dem Kind, was jetzt schon da ist und so weiter, wo du die ganze Zeit gesagt hast, willst du nicht, kam sie ernsthaft zu dir und hat gesagt, so, jetzt hätte ich gern noch eins?
Genau. Es ist ein bisschen dreist. Und sie hat auch in den besagten Mails, in den Jahren hat sie mir so, weiß nicht, 4, 5 Mal gemailt. Also ich habe das Kind 2, 3 Mal gesehen. Ich habe auch eine Kontaktaufnahme mal irgendwann versucht. Und danach hat sie mir immer Mails geschrieben, wo sie mich halt ziemlich fertig gemacht hat. Und da hat sie mir irgendwann dann auch erzählt per Mail, dass sie es nur darauf angelegt hat, von mir ein Kind zu bekommen. Darum ging es halt die ganze Zeit nur. Und um nichts anderes. Und auch dieser Sex. Ja, sie hat natürlich die ganze Zeit zu mir gesagt, ich habe halt nachgefragt, verhütest du? Wir hatten dann ansonsten keinen Schutz mehr. Sie hat gesagt, ja. Und darauf hatte ich mich halt irgendwie dooferweise verlassen. Und klar, im Nachhinein hat sie dann gesagt, nö, natürlich hat sie nicht verhütet, weil sie unbedingt ein Kind von mir wollte. So.
Also ich würde gerne nochmal dazu sagen, das klingt jetzt so ein bisschen ab. Wertend, also du hattest ja schon auch Interesse an dem Kind, ne? Aber sie hat dir das dann ja auch irgendwann verwehrt.
Naja, dem vorweg ging ja noch diese ganze, als das Kind geboren wurde, kam natürlich diese Vaterschaftsfeststellungsgeschichte vom Jugendamt. Der hat das halt im Jugendamt mich als Vater genannt. Das Jugendamt ist an mich herangetreten, hat mich, wie das so üblich ist, gefragt, sind Sie der Vater? Dann habe ich noch irgendwie versucht, das anzufechten, auch über so eine Vaterschaftstest, den man da halt machen kann. Und da hat das Gericht mich schon unter Strafandrohung unter Druck gesetzt, dass ich jetzt bitte diese Vaterschaft erkennen soll. So einen Test gibt es nicht. Die Frau hat gesagt, ich sei der Vater, dann bin ich auch der Vater so. Da habe ich halt noch einen Anwalt eingeschaltet, der ist da bei dem Gericht auch gescheitert und der hat auch diese Story vorgebracht, dass es halt nicht wirklich einvernehmlicher Sex war und dass ich noch nie mit dieser Frau zusammen war und dass es da keine Beziehung gab oder irgendwas gab. Und das hat das war eine Richterin, das hat die nicht interessiert und die hat gesagt, entweder der Mann erkennt halt diese Vaterschaft an oder ich muss ihn halt in Erziehungshaft stecken. So. Und dann habe ich das halt anerkannt so und dann war ich halt gefangen halt in dieser Nummer irgendwie. Kam da halt da sowieso nicht mehr raus.
Ja, total. Also ich bin total geschockt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Situation 1:1 mit, also mit umgekehrten Rollen, ich glaube, da würde kein Gericht der Welt in Zweifel stellen, dass das ein sexueller Übergriff war oder sogar eine Vergewaltigung. Ja, und genau. Dass das dann eben einfach mit diesen vertauschten Rollen gleich heißt, naja, dann muss das ja irgendwie einvernehmlich gewesen sein, obwohl es das nicht ist. Hattest du denn da irgendwie auch eine Möglichkeit oder hast du das versucht, da strafrechtlich auch tatsächlich gegen diesen Punkt vorzugehen?
Damals nicht wirklich. Also ich habe das so hingenommen, ich habe das so, also ich war beeindruckt natürlich davon, dass die mir da unter Strafandrohung mir das da so abverlangt haben. Mein Anwalt hat gesagt, ja, wenn die das so machen, hast du eh keine Chance, musst du anerkennen und ich kann da auch nicht mehr viel für dich tun. Und dann habe ich das halt anerkannt und das auch nicht weiter verfolgt. Ich habe das später nochmal versucht anzugehen, also später, mit später heißt das eigentlich vor einem Jahr, weil diese Story halt der rote Faden in meinem ganzen Leben natürlich ist und mir ziemlich viel weitere Dinge noch versaut hat, habe ich das nochmal versucht anzugehen über die Opferhilfe, über Väter e.V. und auch über eine Anwältin und die haben mir alle gesagt, sie haben keine Chance.
Aber das, muss ich nochmal dazu sagen, war halt besonders in diesem Bezug zu den MeToo-Aktionen, weil vorher hat man das ja gar nicht in Frage gestellt irgendwie. Da war halt der Mann immer der Täter. Also egal, wie es zustande gekommen ist, der Mann ist der Täter, die Frau ist das Opfer und klar geht es um das Kind so. Das lassen wir aber jetzt erstmal außen vor, aber es war halt eigentlich eindeutig, dass er nur dafür missbraucht wurde, damit sie ihre Familie aufbauen kann. Und ja, da haben wir dann angefangen zu gucken, ob wir da irgendwas machen können. Aber selbst vor 1-2 Jahren, als das eben anfing und wir uns auch an Anwälte gewendet haben, wurde immer noch so ein bisschen komisch geguckt, wenn wir das erzählt haben oder wenn Sascha das erzählt hat. Und da haben wir halt gemerkt, irgendwie ist es noch gar nicht angekommen, ne? Dass das mal hinterfragt wird, dass das eben alles so ein bisschen geplant war. Also dass die Frauen, und das ist ja hinter vorgehaltener Hand, wissen wir alle, kennen wir vielleicht jeder eine Frau im Umfeld, die gerne ein Kind haben möchte, aber vielleicht keinen Mann dazu. Und so ist das eben auch entstanden und das ist einfach nicht in Ordnung. Also ich finde es einfach nicht in Ordnung. Und ja, dann kommen halt die finanziellen Forderungen auf uns zu. Oder auf dich. Und die haben dich ruiniert.
Die haben mich definitiv ruiniert. Ich habe aufgrund meines da das aus dem Elternhaus und dass immer viel Geld da war, habe ich keine große Ausbildung gemacht, habe mich immer so durchs Leben schlawinert, das war halt immer irgendwie Geld da und auch zu dem Zeitpunkt, als ich diese Frau kennengelernt habe, wo ich auch denke, dass sie halt, also die hat gesehen und auch gemerkt, dass ich halt finanziell immer durch das Elternhaus gut ausgestattet war und
ganz klar darauf abgesehen.
Ganz klar, da hat sie es anscheinend darauf abgesehen, dass sie halt da irgendwie eine Versorgung durch mich halt auch hat, ne, wenn sie halt mit mir ein Kind macht. So. Und dieses Geld war aber irgendwann nicht mehr da, weil mein Elternhaus halt pleite gegangen ist und damit bin ich halt auch finanziell natürlich untergegangen und ohne berufliche Perspektive aufgrund der fehlenden Ausbildung war ich halt erstmal, als das Kind geboren wurde, war ich arbeitslos und irgendwann später habe ich dann im Niedriglohnsektor halt angefangen. Ziemlich viele Jahre habe ich da gearbeitet, bin da ziemlich hängen geblieben und es war halt einfach nie Geld da. Ich hatte halt irgendwie, bin immer halt an dieser Mindestgrenze darum geschreddert und das war für dieses Kind, für den Unterhalt und für diese Forderungen, die da aufgeschlagen sind, war halt nie Geld da und das hat sich halt als Schulden halt aufgebaut. So.
Und er hatte ja noch ein anderes Kind, für das er ja aufkommen musste. Ne? Mhm. Also sollte er dann jetzt zwei Kinder versorgen mit einem Niedriglohn und da blieb nichts mehr übrig.
Es blieb nichts übrig und im Endeffekt musste ich halt irgendwann in die Privatinsolvenz gehen, weil diese Unterhaltsschulden auf, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt auf 30.000 aufgelaufen sind und zu dem Zeitpunkt konnte man noch wegen Unterhaltsschulden in die Privatinsolvenz, das kann man jetzt halt nicht mehr, das kann man nicht mehr über diese Insolvenz abdecken. Unterhaltsschulden bleiben halt stehen, aber ich habe das halt kurz bevor dieses Gesetz halt geändert wurde, habe ich das halt noch gemacht und bin halt in diese Insolvenz gegangen, musste halt da dann nochmal 6 Jahre durch ein absolutes Minimum. Und bei dem Unterhaltsschulden ist es halt auch so, dass einem nicht mal der Mindestbehalt bleibt, den einem normalen Insolvenzi bleiben, sondern der Unterhalt fällt dann auch nochmal in die eigentliche Grenze rein. Man hat halt wirklich wenig Geld. So. Mhm.
Und das über einen langen Zeitraum. Hat auch unsere Partnerschaft belastet. Also diese ganze Geschichte zieht sich eben so weit und zieht so große Kreise, dass das wirklich finanziell und emotional belastend ist. Also immer noch unabhängig von dem Kind. Ne? Also wir wissen nicht, wie es ihr geht. Und Sascha hat auch in den letzten Jahren immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht einfach dadurch, dass sie dann auch älter wird, das vielleicht mehr versteht. Mithilfe vom Jugendamt auch irgendwie, ne? Die hatten dann auch, glaube ich, das ein bisschen gesteuert, aber es kam einfach nicht so wirklich was zustande. Mhm. Und tja, sind, glaube ich, alle so ein bisschen hilflos, wie man damit weiter umgeht.
Gott, ja, also ich merke selber auch, wie sprachlos ich einfach bin, wenn ich das höre, weil ich bin von so einer Dreistigkeit immer wahnsinnig überrascht, weil das mir als Person so wahnsinnig fern liegt. Aber ich bin dann in solchen Momenten doch auch geschockt. Wir haben das Jahr 2020 und sind rechtlich in vielen Dingen noch so weit hinterher. Das finde ich krass, ja.
Ich finde, diese Situation ist auch einfach von so vielen Seiten so krass irgendwie. Also ich weiß es nicht. Immer als du erzählt hast, sind mir so viele Punkte aufgefallen, wo ich dachte, warum hat da niemand was gesagt? Warum konnte da nicht jemand nachforschen oder eingreifen oder helfen? Weil es ist ja einfach, wie du schon sagst, es hat so viel in deinem Leben beeinflusst und das darf es ja eigentlich nicht. Es darf ja nicht etwas, was ungewollt passiert ist, das ganze Leben negativ beeinflussen.
Ja, ich habe bei der Recherche für heute, also wir recherchieren ja auch immer ein bisschen, interessanterweise, ich habe es nicht mehr geschafft, sie komplett zu lesen, aber es gibt tatsächlich eine Studie über sexualisierte Gewalt gegen Männer, die hat über 1000 Seiten, in verschiedensten Bereichen geht die darauf ein und in der Einleitung wird halt sehr stark darauf hingewiesen, dass es eben sehr wenige Informationen gibt, sehr wenige Daten, weil es einmal eben noch dieses Klischee ist, eben was ihr auch schon sagtet, ne? Man kann einen Mann nicht vergewaltigen oder ihm genau. Gewalt antun, eine Frau könne das nicht, das geht nur andersrum, haben wir auch ganz, ganz lange auch im Bezug auf häusliche Gewalt immer im Kopf gehabt. Häusliche Gewalt würde nur Frauen passieren, ja, das ist ja auch nicht der Fall.
Ja.
Also es gibt ja auch sehr starke häusliche Gewalt gegen Männer und das fand ich einmal so krass auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, dass es eben sehr, sehr wenig zur Anzeige kommt, dass viele Männer das aus Schamgefühl oder eben aufgrund dieser Klischees dann sich nicht männlich genug fühlen, wenn sie das anzeigen und dadurch ist eben auch sozusagen die Zahlen, die Polizei dann hat, also nur 4 oder 5% der Gewalttaten, die in diesem ganzen Rahmen sexualisierte Gewalt passieren, sind Männer die Opfer. Zumindest bei dem, was eben angezeigt wird, was es an offiziellen Zahlen gibt. Und das ist ja schon, finde ich, ein bisschen verwunderlich, wenn es wirklich so, so wenige sein sollten. Da gibt es, glaube ich, eine ganz, ganz große Dunkelziffer. Weil wenn du sagst, du konntest es gar nicht anzeigen, ist ja auch klar, warum das nicht mit in die Zahlen aufgenommen wird. So. Und das finde ich krass. Also wenn mit einem etwas passiert, was man nicht wollte und die Polizei hilft einem dabei nicht.
Ja, das glaubt dir einfach keiner. Ne?
Das glaubt einem also, keiner, nee.
Und viel schlimmer ist noch, dass es auch für deine Gesundheit Folgen hatte, ne? Beziehungsweise für deine Zeugungsfähigkeit.
Ja, genau. Mich hat das halt so paralysiert, nach dieser Story, dass sie halt ankam und noch ein zweites Kind von mir wollte, habe ich mir halt, also es hat mich schon zu dem Zeitpunkt auch bis heute eigentlich immer wieder in Depressionen gestürzt und ich habe mir halt eine Vasektomie vornehmen lassen, wie das halt so heißt. Also ich habe mir halt die Zeugungsfähigkeit selbst genommen, weil ich das halt nicht mehr wollte und weil ich halt einfach
aus Angst, dass es nochmal passiert, aus Angst, dass nicht halt unbedingt nochmal passiert. Nur mit der Person natürlich, aber sonst vielleicht auch mit einer anderen oder ja.
Weil mich diese Story ja schon so aus dem Leben rausgekickt hat, dass ich mir das halt auch nicht mehr vorstellen konnte, irgendwie noch ein Kind zu bekommen. Ja,
ja, jedenfalls unter solchen Umständen. Mhm. Also für uns wäre das vielleicht nochmal zum Thema gekommen oder
das ist jetzt geworden.
Und auch das ist nicht möglich. Also finanzieller Ruin, sich ja kein Kind mehr in einer neuen Partnerschaft ja, gönnen können oder zeugen können, wie auch immer. Das alles hat diese eine Frau ausgelöst.
Krass. Also ich bin so unfassbar sprachlos. Ich weiß wirklich, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es, glaube ich, auf so vielen Ebenen einfach ist. Und gerade, dass du jetzt auch sagst, es belastet dich jetzt im Nachhinein, weil vielleicht würdest du irgendwann noch ein Kind, was du wirklich, sage ich mal, mit Herzen gewollt hast, auch gerne betreuen wollen und sowas. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat sich jetzt sterilisieren lassen und sie musste sie lässt sich jetzt sterilisieren, ist sie noch nicht, aber sie musste zu so vielen Psychologen, weil bei ihr das eben ein ganz anderes Thema war, weil bei ihr hieß es immer, möchtest du nicht irgendwann, du möchtest, musst noch diesen Prozess durchgehen. Und wenn ich das jetzt so höre, wie du das sagst und einfach aus einem Angstgefühl und aus einem Gefühl betrogen zu werden einfach passiert ist, ja. Das ist ja grauenvoll, also.
Hättest du dir denn, also, wobei, jetzt muss ich überlegen, wie ich die Frage stelle, weil ich sag mal so, für uns Frauen ist das, glaube ich, was, im Elternhaus als junges Mädchen wird man, glaube ich, einigermaßen auf sowas vorbereitet, dass sowas passieren kann, was Nein bedeutet, wie man sich aus solchen Situationen raushält, dass man eben versucht, nie so viel zu trinken, dass man die Kontrolle über sich verliert, weil immer sowas passieren kann. Hättest du, bevor dir das passiert ist, jemals damit gerechnet, dass dir sowas passieren kann als Mann, also aus dieser männlichen Perspektive heraus?
Nee, absolut nicht. Da weiß nicht, ob man es naiv nennen kann, ob das eine männliche Naivität ist, dass einem das nicht passieren kann, aber oder eine Gutgläubigkeit, aber ich hätte mir das wirklich nicht vorstellen können. So, um nochmal auf zurückzukommen, wie geplant das war, das passt, weil du es ja eben angesprochen hast mit dem wie betrunken ich war, dass sie das wirklich offensichtlich mit dieser Party und da sie auch weiß oder wusste, dass ich halt gerne Alkohol trinke, das natürlich genauso geplant hat, dass ich zu dem Zeitpunkt dann auch so betrunken sein könnte, dass sie das halt genau da durchziehen kann. Ja.
Das ist einfach ganz klar. Berechnung, das hat sie völlige ausgenutzt Berechnung gewesen. Ja. Sie wollte es unbedingt. Ja. Also diese Hartnäckigkeit war schon deutlich und die ist ja auch schriftlich belegt.
Die ist schriftlich belegt,
aber nichtsdestotrotz, man steht immer hilflos vor allen Anwälten. Und naja, dann ist er privatinsolvent, da kannst du dir nicht super Anwälte leisten.
Das kommt
man kann
dazu,
nichts
ja.
machen. Also es ist,
das ist halt eine Spirale nach unten, sowas, ja.
Ja, also auch die Psychologen und die Opferhilfe und die Menschen, mit denen Sascha versucht hat, Kontakt aufzunehmen, einfach auch um über seine Situation zu sprechen, über diese Art Depression, die daraus entstanden ist, sind einfach überfordert und hilflos, ne? Weil sie wahrscheinlich auch zu wenig Erfahrungswerte haben, was man da machen und sagen kann. Und ja, es gibt eben einfach keinen wirklichen Schutz für Männer oder Anwälte, die sagen, alles klar, das ist mein Fachgebiet, ich helfe dir da, sondern man muss irgendwie immer versuchen, die zu überzeugen und diese Klischees abzuschütteln. Und dann letztendlich haben sie ja auch nur begrenzte Möglichkeiten durch das Rechtssystem. Mhm. Also da muss, glaube ich, ganz, ganz viel Pionierarbeit noch geleistet werden eigentlich.
Ja,
ne?
Also ich weiß das aus eigener Erfahrung mit einer ganz anderen Thematik, aber dass manche Teile des Sozialgesetzbuchs sind es halt noch von 1900, 1:1. Und da hatte ich auch in der Rechtsberatung einen sehr, sehr netten Anwalt, der nicht nur einfach gesagt hat, nee, das geht nicht, sondern der mir das sehr genau erklärt hat und auch gesagt hat, ich kann verstehen, dass Sie jetzt verzweifelt sind, ich kann verstehen, dass Sie das scheiße finden, aber jetzt in der aktuellen Situation, wenn da nochmal was akut auftaucht, könnte man nochmal gucken, ob man sowas tatsächlich bis vors Bundesverfassungsgericht treibt, damit sowas geändert wird. Aber das sind natürlich auch Kosten. Ne? Wer kann sich einen Prozess leisten, der bis zum Bundesverfassungsgericht geht, wenn man nicht weiß, ob man Recht bekommt und eben das nicht bezahlen muss. Ja.
So sieht's aus.
Allgemein, ich finde, dass diese Situation davon, dass dir quasi so die Chance genommen wurde, ein schönes, erfülltes Leben zu machen quasi, also einfach im Nachhinein zu sagen, nein, ich bereue nichts, das ist alles wundervoll, obwohl du ja gar nicht zu bereuen hast, so gesehen. Aber einfach, dass einem so die Chance genommen wird und keiner einem keiner einem helfen kann, so, oder keiner versucht, einem zu helfen. Und ich finde, es gibt so viele Dinge, gerade im Gesetz, die einfach noch zu strikt oder viel zu strikt nach Buch abgehandelt werden und viel weniger nach der Person, die gerade vor dir sitzt und vielleicht gerade ganz krass gesagt ihr Leben an sich vorbeiziehen sieht. So.
Ja, also individuell betrachtet wird man eben nicht, und auch was von dem Jugendamt gefordert wurde, also die haben auch, warum auch immer, sind die sehr hart gegen Sascha vorgegangen, haben immer den Höchstsatz, wenn nicht sogar noch mehr gefordert, obwohl eben auch klar war, dass er ja eigentlich auch noch ein anderes Kind zu versorgen hat, da wurde absolut keine Rücksicht drauf genommen. Und was wir jetzt durchmachen, oder ich meine, Sascha ist fast 50, und wann kann er denn mit seinem Leben anfangen? Mhm. Also das ist für gut 20 Jahre einfach mal komplett außer Gefecht gesetzt.
Die Story ist ja nicht vorbei, und die ist auch nach der Insolvenz nicht vorbei, weil sich ja nach wie vor halt...
Die Unterhaltsschulden bauen sich weiter auf.
Ich hab im Zuge dessen meinen letzten Job auch noch verloren, weil die Unterhaltskasse, Unterhaltsvorschusskasse mit Pfändungssachen an meinen Arbeitgeber herangetreten ist, und ich im Zuge dessen, dass ich da einen Firmenwagen gebraucht hätte und der nicht mehr finanzierbar gewesen wäre, wenn diese Pfändung da halt vollzogen worden wäre, habe ich dann auch noch meinen Job verloren. So. Und alles Schlechte passiert dadurch, was mir hätte passieren können. Ja. Und grundsätzlich ist auch, warum ich überhaupt hier sitze und das erzähle, diese Härte, die einem da widerfährt durch die Jugendämter. Es ist halt, es wird halt mit voller Härte, wird der Mann halt für etwas fertig gemacht, egal was er nun, wie sehr er daran beteiligt war oder nicht. Der Mann ist immer der Doofe und der Täter in dieser ganzen Sache, und der wird halt bis zum bitteren Ende halt einfach rund gemacht, und das ist halt wirklich schwierig, ja. Mhm.
Ja, es ist so krass, weil sozusagen ja nur von den Männern ausgegangen wird, die sich nett amüsiert haben und sich jetzt aus der Affäre ziehen wollen. Und die will man ja in Anführungsstrichen bestrafen. Das ist auch so ähnlich, also das kenne ich auch privat jetzt von Vermieter-Mieter-Verhältnis. Mhm. Es wird auch immer der Vermieter fertig gemacht, egal wie schlimm der Mieter ist, so, weil immer davon ausgegangen wird, der Mieter hat die größere Macht. Ja, auch, das ist ja auch so eine Machtverhältnisgeschichte, ja, da auch. Da wird ja auch davon ausgegangen, dass die Männer grundsätzlich in dieser Situation mehr Macht gehabt hätten als die Frauen und sich da jetzt aber auch einfacher aus der Affäre ziehen können als die Frauen. Also das ist schon, wie wir schon gesagt haben, ne, mit sehr vielen Klischees und Schubladen wird da gearbeitet, die eben den Situationen nicht gerecht werden einfach. Mhm. Ne? Also,
ja, das ist so festgefahren, dass... dass wenn mal einer kommt und sich meldet und sagt, hier, bei mir war das aber völlig anders und es war nicht so, und dann wird dem halt, wie es mir halt passiert ist, einfach nicht geglaubt. Das ist halt, und egal, wem ich das erzählt habe, es hat keiner wirklich geglaubt. Und dann, wenn ich das Thema angesprochen habe und auch gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, ich bin vergewaltigt worden, dann wurde mir halt noch gesagt, dass ich das bloß nie jemandem sagen soll und keinem Anwalt und auch keinem Richter, weil wenn ich das sage, dann fällt sowieso sofort die Klappe und dann glaubt mir gar keiner mehr, und dann brauche ich diesen Fall auch gar nicht vortragen. Das ist halt schon hart, das zu hören, ja, weil man wird da Macht und na, machtlos. Ja, man wird wohntlos. Ja. Man ist halt völlig hilflos, weil man versucht, seine Story da irgendwie glaubhaft zu erzählen, und die Leute sagen, man kann dir gar nicht glauben, weil so, es reicht nicht. Es kann so gar nicht passiert sein, weil einem Mann kann das gar nicht passieren. So.
Ja. Würde ich ganz gern tatsächlich noch mal ein medizinisches Fachpersonal zu hören, ob das wirklich tatsächlich so ist, dass das wirklich gar nicht ohne geht. Also wie ich, mir fallen da so Sachen ein, die jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich sie aus dem Film oder aus einer Reportage habe, auch Koma-Patienten oder ähnliches, die auch sexuelle Gewalt oder Übergriffe erfahren, ohne dass sie ja auch was dafür können. Und da würde man, glaube ich, überhaupt nicht die Frage stellen. Mhm. Aber sage ich mal, inwiefern man noch Herr seiner Sinne und seines Körpers war, mit einem Alkoholspiegel, der eventuell ja auch provoziert wurde in dieser ganzen Situation von der Frau. Ich meine, man weiß ja dann auch in so einer Situation nicht, wem sie alles gesagt hat, oh, gib dem doch noch mal ein und schenk dem doch noch mal nach und so. Ne? Also ist ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich.
Das würde bei einer Frau zum Beispiel ja wiederum ganz, ganz anders gesehen werden. Ne? Also wie viele wie viele Dinge gibt es, die eine Frau jetzt mal mit in die Disco nehmen kann und dem Barkeeper sagen kann. Und also es gibt ja immer ganz, ganz viele Sachen, die einer Frau immer so mitgegeben werden. Und wenn man deine Geschichte hört, finde ich das voll krass, weil es hört sich total so, also es hört sich ein wenig so an, ich möchte jetzt gar nicht urteilen oder so, als ob dein Freund auch auf ihrer Seite war, sage ich mal, und gesagt hat, ja komm, wir nehmen sie jetzt mit, aber als ob er in dem Hintergrund war, okay, vielleicht will sie doch mehr, wir treiben es in die Richtung, so, was ja schon recht was, krass ist.
Ja, es war sein Spiel bei der ganzen Geschichte, habe ich auch bis heute nicht durchblickt, also ich kann mir das auch so vorstellen, dass er da das forciert hat oder dazu beigetragen hat oder er es vielleicht auch wusste irgendwie. Also ich habe ihn natürlich Jahre später auch nochmal explizit darauf angesprochen und er hat da alles von sich gewiesen, hat mir aber auch erzählt, dass er das ihre Intention kannte und wusste und hat mir dann auch erzählt, also er hat auch später noch das vierte Kind gekriegt, nicht von mir, und das hat sie sich von der Samenbank abgeholt irgendwie, weil sie keinen Dummen mehr gefunden hat offensichtlich, mit dem sie es machen konnte. Und dann ist sie halt zur Samenbank gegangen, hat sich halt ihr viertes Kind da machen lassen. Das wusste er halt irgendwie alles. Und ja, aus dem Aspekt heraus ist es fragwürdig.
Ja, vielleicht hat man es auch nicht auf dem Schirm. Ne? Also ich sag mal so, wenn mich eine Freundin fragen würde, den Kumpel und ich finde den so süß und ich weiß, er mag mich vielleicht noch nicht so, aber der mag mich bestimmt, wenn er mich nur besser kennenlernt und so. Ich glaube, da würde jeder ab einem gewissen Punkt sagen, ja gut, ich kann ja mal was ausmachen, so, ob dann was ist oder nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich tatsächlich das auf dem Schirm haben würde, eben, dass eine Frau sich das auf die Art und Weise einfach holt, was sie will, weil es eben in unseren Köpfen so noch nicht drin ist. Ne?
Das Ziel ist bei sowas ja eine Partnerschaft. Und das war hier ja nicht der Fall. Sie hatte bereits zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern. Der Mitbewohner forciert das irgendwie noch, dieses Kennenlernen. Ja, aber eigentlich muss ihm doch auch klar gewesen sein, diese Frau sucht ja keinen Partner, sondern sie sucht einen Erzeuger. Mhm. Also
es gibt ja auch so ein gewisses Level, ab wann ein Nein auch wirklich als Nein gezählt werden kann. Ne? Also wenn man wirklich jemanden, ich sag mal, zweimal fragt und der sagt wirklich Nein und dann sagt so, hey, wirklich nicht und der sagt wirklich Nein, dann kann man, glaube ich, sagen, du, so toll und lieb du auch vom Charakter her bist, aber ich glaube, der möchte nicht so.
Ja, aber ich glaube, das ist auch jetzt erst in den letzten Jahren so deutlich geworden, dass man darauf bitte achten soll und muss und wir auch so unsere Kinder erziehen. Aber ich glaube eben zu der Zeit, Anfang 2000, da war das noch nicht so. Ach, ne? Und gerade die Frau, also ich meine, dann versucht sie mit Charme und allem, keine Ahnung, ich kenne die nicht, ja, den Mann rumzukriegen irgendwie, in welcher Form auch immer. Mhm. Aber eben, ja, also ich meine, sie konnte ja auch gar nicht. Wie alt war sie denn eigentlich? Dann auch Anfang 30? Also dann hat man ja auch schon eine gewisse Reife. Dann verknallt man sich ja nicht einfach so in den neuen Mitbewohner des Freundes, der da in Berlin irgendwie ist, war ja der Freund von ihr, sondern da muss ja mehr hinterstecken. Das ist ja dann irgendwie, ja, ich denke auch, die hat gewusst, der hat viel Geld, ne? Da, mit dem kann ich es machen, sieht nicht so scheiße aus oder so und keine Ahnung.
Ja, das Kind kriegt schöne Augen, ne? Ist ja auch immer dann so ein.
Ja, also ich finde, es ist halt einfach ganz deutlich zu sehen, dass das da nicht darum ging, dass sie mit Sascha gerne zusammen sein möchte und eine Familie gründen möchte, so und unter diesen Umständen dann auch Kinder bekommt, was finde ich auch völlig legitim ist, sondern ja, das war eben ganz klar, sie war auf der Suche nach Erzeugern. Es ist ja auch alles, meine Güte, soll sie machen, aber was dann daraus entsteht, auch für die Kinder. Also ihr glaubt gar nicht, die sind ja teilweise auch wirklich, glaube ich, richtig gestört oder verstört, weil die ja selber gar keinen Vater haben. Die haben zu keinem der Erzeuger haben die wohl Kontakt, soweit man das so mal so rausgehört hat.
Ein Punkt fehlt da noch, der besagte Mitbewohner hat damals in dem Gespräch, was ich später mit ihm geführt habe, auch noch erzählt, dass, was ich halt vorher nicht wusste, dass die beiden ersten Kinder auf genau die gleiche Art und Weise entstanden sind wie mein Kind. Und ja, diese Kinder offensichtlich also ziemlich paralysiert waren. Deswegen schätze ich mal, ich habe mein Kind in der ganzen Zeit zweimal, glaube ich, besucht in Berlin. Nach langem Hin und Her kam dann sowas zustande. Und ich war auch einmal kurz bei denen zu Hause und habe halt diese anderen Kinder gesehen. Und der Junge, ich weiß nicht, wie alt er da war, so zu dem Zeitpunkt 8 ungefähr, der hat, als er mich gesehen hat und mich mit seiner Schwester gesehen hat, dem Kind, was ich da mehr oder weniger kennengelernt habe, fing er halt immer wieder an zu heulen, weil bei seiner Schwester halt plötzlich ein Vater da war, der im Nachhinein nur zweimal da war, aber das wusste er an dem Tag nicht, da war und sein Vater offensichtlich nieder auftaucht. Und also der hat immer wieder angefangen zu heulen. Ich habe irgendwann gefragt, was ist denn los? Weil ich kannte diese Kinder oder diese Familie überhaupt nicht und war auch völlig irritiert davon. Und da wurde mir, oder hat er das, glaube ich, gesagt, oder seine Schwester hatte das. Er hatte noch das erste Kind, ihr erstes Kind ist ein Mädchen, das war ein Junge, genau. Und seine Schwester hat, glaube ich, erzählt, ja, der hat so Probleme damit, dass er.
Naja, gerade als Junge will man ja auch eine männliche Bezugsperson, eine Vaterperson. Das ist ja doch auch nochmal ein bisschen was anderes, so vom Verhältnis her, was man vielleicht dann auch vermisst einfach im Alltag oder wenn die Freunde vom Papa erzählen und so. Ne? Und was ich aber auch auf der anderen Seite auch noch so krass finde, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass das die einzige Frau irgendwie in Deutschland oder auf der Welt ist, die irgendwie bei einem Mann fussiert, naja, von dem könnte ich ja schwanger werden, aber es dann auch so noch auf das Geld und alles abzusehen. Ne? Also es gibt ja auch Frauen, die dann nach Spanien oder nach Dänemark fahren, sich künstlich befruchten lassen, weil sie unbedingt ein Kind wollen und diesen Wunsch haben und sagen, gut, ich habe eben nicht den richtigen Partner, aber der kommt vielleicht noch oder vielleicht auch nicht, aber ich habe dann mein Kind, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was man da diskutieren kann, aber dann auf jeden Fall nicht jemandem noch auf so eine ganz andere Art und Weise das Leben zerstören oder zumindest sehr schädigen, muss man ja sagen. Und ja dann auch, dass für das Kind nochmal eine andere Situation ist, weil ich sag mal so, wenn man nicht weiß, wer der Vater ist, dann weiß man nicht, wer der Vater ist. Das ist für Kinder auch nicht leicht zu ertragen, aber das ist ja also nicht so krass zu verarbeiten, wie, klar, die Eltern haben vielleicht ein schlechtes Verhältnis, haben andere Eltern vielleicht auch, aber das ist ja wirklich was, wenn sowas gesagt wird und du irgendwie ja auch im Gefühl hast, meine Mutter muss irgendwas Falsches gemacht haben, weil ich glaube, Kinder haben da ja doch ein ganz krasses Gefühl auch für sowas und auch jetzt mal ganz ohne das jetzt vorzuwerfen zu wollen, aber egal, wer da jetzt was richtig oder falsch sagt aus seiner Situation, aus seiner Perspektive, in allem, was jemand sagt, ist ja irgendwas Wahres dran. Und das finde ich halt auch einfach so krass von dieser Frau, was sie, wie ihr auch schon sagt, diesen Kindern auch einfach zumutet für ihr Leben. Ja, so, ne? Genau.
Ja. Dass sie ihnen antut, ja. Also es muss ja auch aus Sicht, aus den Kinderaugen komisch sein, wie die Orgelpfeifen. Es kommt immer wieder ein neues Kind hinterher und kein Kind hat einen Vater. Ne? Es ist halt, muss sich komisch anfühlen für die Kinder, ja.
Ja, die Kinder stellen ja auch Fragen.
Also, das heißt, es hat keinen Vater, aber der Vater ist halt nicht da. Ne? Also die haben ja keinen Bezug und keinen Kontakt offensichtlich zu keinem der Väter. Alle vier dann ja offensichtlich nicht, wenn das Vierte auch noch von der Samenbank kommt, ja.
Na, man weiß eben nicht, wie groß der Einfluss der Mutter ist, was erzählt sie über die Kindsväter, wie manipuliert sie das, also forcieren tut sie es nicht, dass die sich kennenlernen, ne? Im Gegenteil, es wird gegen angegangen, aber trotzdem soll er halt zahlen, so, und das ist dann einfach eine absolute Ungerechtigkeit. Man sagt natürlich immer, es geht um das Kind, aber trotzdem, da ist ein Erwachsener, der hat ein Kind auf die Welt gebracht und muss eigentlich dann ja für sich zumindest irgendwie ein bisschen überschlagen können, kann ich mir das leisten? Ach, und wenn nicht, dann muss halt der Mann zahlen. So. Und das ist halt irgendwie, ja, finde ich, das muss.
Naja, und ich sag mal so, ein Kind kann immer mal aus Versehen passieren und ich glaube auch ein zweites von einem anderen Mann, wenn das irgendwie nicht geklappt hat. Aber ab irgendeinem gewissen Punkt habe ich als Frau ja doch auch irgendwie dann Verantwortung für mich und meinen Uterus, sag ich jetzt mal ganz lapidar, wie genau. Das irgendwie funktioniert und muss das irgendwie auf dem Schirm haben und so weiter. Und da denke ich mir auch so, aber dass das Jugendamt da die Gesamtsituation auch nicht sieht. Also wenn so eine Frau 4 Kinder hat, 3 haben wirklich einen realen Vater, zu dem man Bezug nehmen könnte, das wird aber gestoppt und alle 3 erzählen eine ähnliche Geschichte oder reagieren ähnlich auf diese Situation und dann kommt noch ein 4. komplett ohne Vater. Also ich weiß nicht, ob ich da als Sozialarbeiterin so denken würde, mit der Frau ist alles in Ordnung und das läuft alles richtig so.
Die haben vielleicht auch keinen Bock, ne? Also sich da jetzt großartig, die arbeiten da nach Schema F einfach ihre Sachen ab und ja, nach mir die Sintflut. Die sind dafür, glaube ich, nicht zuständig, das zu beurteilen oder irgendwie ja, anders anzugehen, ne?
Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zurückspringen, wenn es für euch okay ist. Und zwar, du hast ja gesagt, sie hat ja öfter versucht, Kontakt aufzunehmen und halt eben bevor dieses Kind kam, war sie ja doch ein wenig aufdringlicher. Hast du dich denn wirklich jetzt gestalkt gefühlt? Also hast du dich wirklich verfolgt quasi gefühlt?
Die stand ja einfach so im Zimmer.
Also diese Story, das ist jetzt schon ein bisschen weiter gesprungen, um zu dem Thema Stalking zurückzukommen, auf das Thema Stalking zurückzukommen. Der Grund, warum ich aus Berlin wieder weggezogen bin, ist, als das Kind da war, stand die ständig in meiner Wohnung, in meinem Zimmer, weil mein Mitbewohner sie reingelassen hat und wollte Kontakt zu mir, wollte irgendwas mit dem Kind mit mir erleben oder wollte, dass ich da irgendeine eine Rolle übernehme und hat überhaupt gar keine Grenzen respektiert. Und ich habe immer gesagt, Alexandra, bitte, du musst dich ankündigen oder irgendwas machen, damit ich weiß, ob du kommst oder nicht. Du kannst nicht einfach, also ich habe geschlafen, ich wach auf und die steht vor mir so. Das war wirklich das Schlüsselerlebnis dafür. Da habe ich gesagt, das geht nicht, ich kann hier nicht wohnen bleiben. Und beziehungsweise ich habe dann mit meinem Mitbewohner gesprochen, habe gesagt, warum lässt du sie halt immer rein irgendwie? Was soll denn das? Kannst du mir doch mal Bescheid sagen oder wenn die kommt oder irgendwas? Nö, das ist ja auch meine Wohnung hier und ich kann die reinlassen, wenn ich will.
Ja, aber dann soll sie bitte in sein Zimmer.
Ja, genau. Also. Ja, klar, aber gut, die Situation war halt nur, dass sie mit mir da irgendwie oder mir ein Kind da abgerungen hat und die wollte irgendeinen Kontakt, dann hat zumindest versucht, da irgendeinen herzustellen und ich wollte das auf der Basis halt nicht und hab ihr das gesagt, hab den Mitbewohnern das gesagt und die waren beide, weiß ich nicht, da irgendwie nicht einsichtig und dann bin ich halt, habe ich meine Sachen gepackt und waren zwei Wochen später weg. So, genau. Und ich habe auch vorher schon das Gefühl, aber ich fühlte mich auch vorher schon bedrängt. Das war auch die Situation, dass ich halt irgendwann nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr oder ein Jahr, ich weiß nicht, die Zeit weiß ich jetzt nicht mehr genau, den Kontakt wieder abgebrochen habe, weil sie mich wirklich bedrängt hat. Also wurde mir wirklich zu viel und die hörte einfach nicht auf und das fühlte sich überhaupt nicht gut an.
Ja. Gott, ist das schrecklich. Ich bin gerade so geschockt davon, weil wenn ich denke, es steht einfach ein wildfremder Mensch in meinem Zimmer, auch wenn ich in einer WG wohne, ist das ja trotzdem Hausfriedensbruch in einer gewissen Art und Weise. Ist es definitiv, und ich bin gerade richtig gegruselt.
Ich weiß gar nicht, also ich bin auch von diesem Mitbewohner so krass schockiert. Ich weiß gar nicht warum, aber die Tatsache, dass er nicht genug Empfinden da hat, einfach zu sagen, hey, die ist gerade da, wach doch bitte kurz auf, komm mal kurz raus oder so, die einfach da reinzustellen und zu warten, bis man vom angestarrt werden aufwacht, ist ja auch nicht...
so war es. Das war wirklich ein Schockerlebnis. Also, ja, das hat mich echt geschockt. Und wie gesagt, ich habe echt meine Telefon geschwungen, meine Heimat angerufen, jemanden relativ schnell gefunden, der mir ein Zimmer anbieten konnte und ich war nach zwei Wochen wirklich weg. Weil das war mir so zu viel.
Das ist auch verständlich. Ja. Also krass.
Total, wenn man sich das jetzt wieder andersrum vorstellt, also mit gewechselten Rollen, auch wenn Stalking in Deutschland ja auch immer noch schwierig zu verfolgen und irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen ist, aber bei einer Frau hätte jetzt keiner gesagt, die wurde nicht gestalkt oder die ist selber schuld oder das ist doch nicht so schlimm oder so. Das ist echt...
Lass mich kurz eingreifen, also ganz kurz nur. Ich fand das so krass. Ich habe neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, weil sie ein ganz anderes Erlebnis, aber ein Erlebnis mit Stalking erlebt hat. Und sie war auch bei der Beratung und hat halt versucht, sich helfen zu lassen, weil der gute Herr ja immer der Meinung war, vor der Wohnungstür stehen zu müssen und ihr zu schreiben, wenn das Licht angeht und so weiter. Und das Ende der Geschichte war, sie durfte das Ganze nicht Stalking nennen und das durfte auch nicht Stalking genannt werden, weil sie ihm nicht ausdrücklich ins Gesicht gesagt hat, sie möchte bitte keinen Kontakt haben und sie möchte nicht von ihm weiter verfolgt werden. Und ich fand diesen Aspekt so krass, dass man jemanden sagen muss, man möchte doch bitte nicht bedrängt werden oder dass, Freunde da zu der Wohnung gebracht werden und man gezeigt wird, wo die gute Dame denn wohnt und die Geschenke abgeliefert werden und so. Das ist total krass und ich habe dazu auch ein bisschen mir zahlentechnisch was angeguckt, weil irgendwie ein bisschen Zahlen musste ich haben. Und es gab im Jahr 2019 18.905 polizeilich erfasste Fälle. Und da muss man ja dazu sagen, wenn die wirklich polizeilich erfasst sind, und wir haben ja jetzt schon mehrere Fälle, die offensichtlich nicht polizeilich erfasst werden können, wie sieht dann die Zahl aus, die die dahinter steckt.
Ja, und vor allen Dingen, also ich frage mich dann auch, was sagt das denn auch über uns oder unsere Gesellschaft aus, wenn Neins, egal auf welche Art und Weise und egal ob von Männern oder Frauen, nicht akzeptiert werden. Also das ist sowas, das funktioniert in meinem Kopf tatsächlich gar nicht, aber ja, bei manchen anscheinend ganz gut, dass sie das nicht verstehen. So noch so der Klassiker vom Schulhof, wenn dich der Junge ärgert, mag er dich, oder umgekehrt, ne, wenn das Mädchen dich ärgert, ist sie verliebt in dich. Ja, also was da ja auch in unseren Köpfen einfach für Bilder geschaffen werden von Beziehungen oder wie man eben Beziehungen eingeht, zumindest dann einseitig. Für mich funktioniert das nicht einseitig, aber für manche ja dann, wie man das hört, ja schon.
Es gibt ja auch nonverbale Signale, ne? Und das ist halt auch das, was irgendwie jetzt da gerade zum Scheitern führte, so, dass man das aussprechen muss. Aber ja, man muss doch eigentlich in der Lage sein zu erkennen, wenn jemand auf Ablehnung stößt oder auf ja, das Gegenteil, fällt mir gerade hier ein. Also, dass das nicht immer alles nur ausgesprochen werden muss. Also auch die Frau musste erkannt haben, der will nicht.
Ja.
Und sie hat es trotzdem weiter versucht, auch wenn du vielleicht nicht gesagt hast, ich möchte dir Hausverbot aussprechen.
Nee, aber ich habe dann schon klar gemacht, dass ich das nicht will, und das wurde ja nicht akzeptiert, und das ist halt der Punkt. Also ich meine, ich habe vorher nicht gesagt, bitte steh nicht in meinem Zimmer, während ich schlafe. Und
gut, aber wäre auch auf die Idee gekommen, dass sie das tun würde. Ne? Also das,
aber auch total krass finde ich, dass das dann nicht irgendwie verfolgt wird. Also wenn man wirklich sagt, hey, da war sowas, und dass dann niemand sagt, okay, komm, wir nehmen uns diese Person und sprechen einfach mit der Person, und dann merkt man ja in den meisten Fällen, okay, die Person ist vielleicht doch ein bisschen merkwürdig, wenn das die Ansicht ihrer Dinge ist. Aber zum Beispiel bei meiner Freundin war das jetzt so, sie hat dann bei der Psychologin von dem guten Herrn angerufen und gesagt, ja, da stimmt irgendwas nicht, bitte reden Sie nochmal mit ihm. Und die Psychologin hat gesagt, ja, also ich glaube, Sie brauchen eine Beratung. Also das ist dann so, wo ich mir denke, ja, der hat ja schon jemanden, warum schaut man da nicht hinter und versucht irgendwie ja, zu helfen oder einfach zu richten, in Anführungszeichen.
Ja, das finde ich auch so krass, ne, mit dem Nein. Ich meine, da sind wir ja zumindest in dem Teil, was Vergewaltigung von Frauen angeht, schon viel weiter, dass eben eine Frau nicht explizit vorher 5-mal Nein gesagt haben muss, damit sie wirklich das nicht gewollt haben will, so. Aber dass das eben noch einen Schritt weiter gehen muss, ne, dass wir auch sehen müssen, dass das eben nicht nur uns Frauen betrifft, sondern eben auch Männer betrifft, und dass auch da einfach Übergriffe stattfinden und wir als Gesellschaft da nicht weggucken dürfen, aber sich tatsächlich auch rechtlich einfach viel, viel ändern muss in diesem ganzen Gefüge, auch dann mit Jugendamt und den ganzen finanziellen Geschichten, dass eben solche traumatischen Erlebnisse, die dieser eine Abend war, nicht noch zu einem Trauma übers ganze Leben führt, ne? Also
ja, und vor allem jemanden zu haben, der einem einfach zuhört, ne, und einfach sagt, okay, ich höre dir zu, ich verstehe diese Situation, ich glaube dir. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger, also ganz wichtiger Satz einfach. Selbst wenn am Ende, sag ich mal, nichts hilft, aber einfach die Tatsache, jemanden zu haben, der einem glaubt oder der einfach zu einem steht, das ist ja schon super viel wert, dass sowas einfach nicht akzeptiert wird.
Ja. Wir sind schon fast am Ende wieder. Also es ist wie mit jedem Thema, was wir hier haben. Wir könnten da noch stundenlang drüber sprechen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich erstmal sage, unglaublich vielen großen Dank dafür, dass ihr hier seid und das erzählt und da ja auch ein Stück weit so mutig seid damit. Wir haben zwar jetzt nicht die größte Öffentlichkeit, die man mit einem Podcast haben kann, aber ja schon eine gewisse Reichweite, das zu erzählen und da einfach euch auf die Weise auch nochmal gehört zu verschaffen. Vielen, vielen Dank.
Ja, wir haben zu danken, weil genau das ist auch unser Anliegen und Ziel gewesen, das auch mal vorzutragen, um die Hörer zu einem Umdenken zu bekommen. Zumindest mal, dass sie sowas gehört haben, ne? Dass das irgendwie nicht immer nur die Männer die Täter sind in so einer Situation.
Ja, natürlich.
Boah, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, die ganze Folge lang Gänsehaut, und ich weiß gar nicht, ob ich zitter, aber innerlich auf jeden Fall, weil ich das, also ich finde, das Thema nimmt einen schon sehr, sehr stark mit, und ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der für solche Menschen nicht so viel Verständnis hat. Deswegen nimmt mich das vielleicht auch noch so krass mit. Ja, wollt ihr noch mal was loswerden? Ist euch noch irgendwas wichtig, was wir vielleicht vergessen haben? Wenn nicht, ist auch okay. Dann
mir fällt jetzt nichts ein.
Mir fällt auch gerade nichts.
Ich bin auch froh. Also ich habe auch kalte Hände und innerlich ganz...
Ja, es ist schon emotional sehr aufwühlend, das zu erzählen, definitiv. Ja.
Aber auch, also ich muss auch wirklich an die Kinder denken. Ich habe selber auch zwei Kinder aus einer Ehe vorher. Und also was die da erleben müssen und auch je älter sie werden, umso mehr sie hinterfragen, wie das ganze Gerüst so zusammenfallen muss für die. Und also das ist, die können dann nicht als gesunde, glückliche Kinder rausgehen aus dieser...
Die werden ja auch keine gesunden Familie. Ansichten haben irgendwann. Ne? Also ich denke, eine Frau, die so denkt, wird nicht die super Dinge vermitteln und sagen, nee, du musst erstmal...
ein ganz anderes Werte, eine Wertevermittlung irgendwie.
Ja,
traurig.
Drücken wir da die Daumen, dass es zumindest für die Kinder in irgendeiner Art und Weise ein gutes Ende findet, auch wenn wir die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht so sehen.
Ja, aber auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Das ist wirklich, ich finde immer noch keine Worte. Das ist ein krasses Thema. Danke, dass ihr so authentisch hier sitzt und einfach mit uns darüber sprecht.
Gerne, ja.
Und damit wir eben nicht alle mit diesem sprachlosen, erschöpften Gefühl ihr gleich nach Hause und ihr sozusagen an den Lautsprechern sozusagen einfach ausmacht, kommt jetzt unsere Kategorie der Quatschfrage, damit wir noch uns ein bisschen wieder aufheitern und ein bisschen an das Gute in der Welt oder zumindest an das Fröhliche in der Welt glauben. Julia, hast du deine schon parat oder soll ich anfangen?
Nee, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen. Okay, ihr müsst euch entscheiden für... wir sagen jetzt einfach mal eine Reise, nicht, dass ihr da leben müsst. Würdet ihr ins All oder in die Tiefsee?
Oh mein Gott. Also ich finde die Tiefsee faszinierend, aber ich habe schon beim Schnorcheln Schiss, aber All ist für mich gar nichts.
Ich finde beides total toll, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich ins All, definitiv.
Oh Gott.
Ja, ciao. Ich bin dann
verwirrt. Hoffen wir, dass sich die Wege nicht trennen, aber es ist ja nur eine Reise, ihr könnt ja danach wieder zueinander.
Okay.
Ja, dann haben und wir euch da gegenseitig vom berichten. Wie wäre es bei dir, Julia?
Boah, krass, ich weiß es nicht, ich finde beides voll cool.
Echt?
Ja, also ich muss sagen, ich fand unter Wasser schon immer richtig, richtig toll. Ich wollte auch schon immer tauchen, aber ich komme mit dem Druck immer nicht so gut klar. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem irgendwann mal machen. Aber All finde ich auch richtig cool. Aber ich glaube, im All wäre es mir zu einsam. Mhm. Unter Wasser wahrscheinlich auch. Aber da gibt es wenigstens Fischchen, die sind bunt.
Ja.
Und bei dir?
Ich hatte tatsächlich schon als Kind immer Angst vorm Weltall. Also gar nicht irgendwie so Sterne und Mond oder so, aber diese Vorstellung von Weltall, wirklich das, was man bei Star Wars und Star Trek und das alles so gesehen hat, das fand ich schon immer irgendwie gruselig, weil so dieses Wissen, das hat kein Ende. Ja. Und wenn man so an so einer Raumstation oder Raumschiff abdriftet, dann ist man halt einfach weg.
Und ja, schon das halt Raumschiff nicht. Macht mir Angst und die Fahrt dahin. Und
von daher wäre ich auch ganz klar Team Tiefsee. Also. Und ich habe auch schon mal mit Flasche getaucht. Das ist sehr cool.
Na gut, meine Frage. Welches gefährliche Tier hättet ihr gerne als Haustier, wenn es die Größe einer Katze hätte?
Ein Elefant ist nicht gefährlich, oder?
Und eine Vogelspinne ist zu klein, ne?
Eine Vogelspinne in der Größe von einer Katze?
Ja, das wäre es, glaube ich, ja.
Gruselig. Aber ich muss sagen, Elefanten finde ich auch voll süß, wenn die so 30 cm sind und dann so um einen rumtrudeln.
Ja, genau.
Ja, und Esel, Baby-Esel sind auch so süß. Aber es ist ja kein gefährliches
Tier. Es ist kein gefährliches Tier. Gibt es überhaupt gefährliche Tiere in dem Format?
Aber
so ein Jaguar, glaube ich. Naja, und zum Beispiel Nilpferde sind ja mit die gefährlichsten Säugetiere, die es gibt, was man ja immer nicht so vermutet. Aber ich finde sie auch super süß und so sind sie halt immer zu groß und zu gefährlich. Aber dann in der Größe von einer Katze wird es ja gehen.
So ein Mini-Gorilla wäre auch cool.
Aber den musst du ja überall wieder runterholen.
Und ja, das muss ich mit meinen Katzen auch machen.
Okay.
Ach, na gut, ihr Lieben. Es war wie immer wundervoll.
Ja, und wir sind schon gespannt auf die nächsten Folgen. Es geht tatsächlich die nächsten Folgen ein bisschen turbulenter weiter inhaltlich. Seid gespannt. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch zwei, dass ihr da wart.
Wir haben zu danken.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.